ARD Sounds.
Hey, wir sind's, Nadine und Lukas von dem Fall Kusel nochmal.
Wir wollten uns einfach nochmal bei euch melden und euch berichten, was in den letzten Wochen und Monaten bei uns passiert ist, nachdem wir im Fall Kusel veröffentlicht haben. Wir haben so unfassbar viele Nachrichten bekommen von euch. Ja. E-Mails, Kommentare, also wirklich, das ging von vielen, vielen Dank für die Recherche bis hin zu, wir sind total entsetzt, was ihr da rausgefunden habt, bis hin zu Leuten, die Andreas S. auch persönlich selbst gekannt haben. Es war wirklich einfach Wahnsinn, wie viel ihr uns geschrieben habt. Vielen, vielen Dank dafür.
Und was super spannend war, ihr habt uns auch Hinweise geschickt. Das war ja das, worum wir euch unter anderem gebeten hatten. Und das bringt uns jetzt tatsächlich auch zu unserem vorerst letzten Kapitel hier in unserer Recherche. Denn dank euch haben wir jetzt endlich herausgefunden, wer dieser eine Mann ist, den wir schon so lange vorher gesucht haben. Ein Mann, der über den Polizistenmörder Andreas S. das hier sagt.
Der war nachher wohl so süchtig aufs Jagen wie jemand, der alkoholabhängig ist oder der Rauschgift nimmt. Mhm. Eine andere Erklärung habe ich nicht dafür.
Jetzt wollt ihr wahrscheinlich wissen, wer das ist. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber bis hierher schon mal so viel. Also dieser Mann, den ihr gerade gehört habt, der war jahrelang ein Freund des späteren Polizistenmörders Andreas S. Und über diesen Mann haben wir einen schwerwiegenden Vorwurf gehört. Er soll geholfen haben, die Wilderei von Andreas S. zu vertuschen. Und wenn dem so wäre, dann wäre es ein Moment mehr, an dem Andreas S. mal wieder nicht gestoppt worden ist. Oder zumindest wieder einmal nicht zur Rechenschaft gezogen worden ist für eine Tat. Und deshalb wollten wir von genau diesem Mann wissen, ob diese Vorwürfe stimmen. Aber Lukas, bevor wir uns das genauer angucken, lass uns noch mal drüber reden, wie wir auf diesen Mann überhaupt gekommen sind. Mhm. Also am Ende war es nämlich ein Hinweis von euch, also von jemandem, der den Podcast gehört hat und der sich dann bei uns gemeldet hat.
Ja, und zwar per Telefon. Diese Person hatte unsere beiden Telefonnummern, wir wissen ehrlich gesagt überhaupt nicht genau woher. Mhm. Die hat dann erst versucht, mich anzurufen und ich hatte schon so ein Gefühl, dass es irgendwie was mit unserem Podcast zu tun hat. Aber ich konnte nicht rangehen, weil ich gerade hier im Radio bei uns Sendung hatte. Und dann habe ich dir direkt Bescheid gegeben.
Ja, und ich habe gesagt, ich habe schon mit der Person telefoniert. Ja, sie hat es gleich danach offenbar bei mir versucht. Also ich habe dann mit dieser Person gesprochen. Und das Besondere ist, die Person hat uns dann den Namen genannt. Den Namen von dem Mann, den wir so lange gesucht haben und den ihr in dieser Folge gleich ausführlich hören werdet. Aber bevor wir da ganz genau reingehen, Lukas, lass uns noch eine Schleife drehen, denn eins möchte ich noch unbedingt sagen. Mhm. Also, wir haben ja ganz, ganz viele Reaktionen bekommen. Und darunter waren auch ganz viele Reaktionen von Polizistinnen und Polizisten. Und da war ich ehrlich gesagt im ersten Moment auch überrascht, wie wertschätzend das auch war. Mhm. Auch da haben sich wirklich ganz viele Leute bedankt und gesehen gefühlt von dem, was wir da berichtet haben. Aber es gab auch Kritik. Und das kam tatsächlich auch aus Reihen der Polizei. Also zwei E-Mails haben uns erreicht. Die hatten eigentlich so ein bisschen den gleichen Tenor. Da ging es darum, dass die beiden, die geschrieben haben, jeweils gesagt haben oder kritisiert haben, dass wir im Podcast sagen, Alex und Jasmin, die beiden Opfer im Polizistenmord, hätten nichts anders machen können, was den Ausgang verhindert hätte. Und da kam schon relativ klar die Kritik, wir wären da ein bisschen zu unkritisch mit der Polizei unterwegs. Denn es gibt ja auch sowas wie Stichwort Eigensicherung, also dass man sich darum kümmern muss, wie schnell man an Waffen kommt, wie man sich selbst schützt. Und ja, es war ja schon so, dass bei dieser Kontrolle relativ schnell klar war, da sind tote Tiere in einem Transporter. Also da sind offenbar Menschen mit scharfen Waffen. Da hätte man sich besser schützen müssen. Ja, und diese Kritik, ich muss zugeben, die hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht.
Ja, mich tatsächlich auch. Aber trotzdem habe ich auch schnell gedacht, es sind einfach so zwei Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass man das nicht hätte verhindern können. Wahrscheinlich. Es war einfach stockdunkel. Die waren da ja mitten im Nirgendwo. Und dann gehst du doch vermutlich nicht davon aus, dass nur weil jemand wildert, dass er nicht nur wild schießt, sondern auch Menschen. Also ich bin froh, dass ich hier in Deutschland lebe. Nicht zum Beispiel in den USA, so schön es da drüben auch ist, aber da zieht die Polizei viel, viel schneller die Waffe. Das tun sie hier bei uns Gott sei Dank nicht.
Ja, ich gebe dir recht. Ich muss trotzdem sagen, mich hat das zum Nachdenken gebracht, ob wir da noch mehr hätten kritisch sein müssen. Wir haben uns natürlich auch auf das Urteil bezogen, was zu einem ähnlichen Schluss kommt. Ich habe am Ende dann nochmal gedacht, wir haben ja auch das Polizeipräsidium Westpfalz angefragt und haben da auch wirklich konkret nachgefragt. Ja. War das und das in Ordnung? War diese Position, wie sie da standen, in Ordnung? Und dann kam an uns ja nur die Antwort, dass das Präsidium Westpfalz dazu nicht nochmal Stellung beziehen würde. Also Zitat, zum Vorgehen bei Verkehrskontrollen, zu Ausbildungsinhalten und Polizeiausstattung etc. haben sich das Ministerium und die Polizei mehrfach geäußert. Hierzu wird das Polizeipräsidium Westpfalz nicht erneut Stellung nehmen. Das haben sie uns geschrieben. Und da habe ich nochmal gedacht, es ist wirklich schade, dass wir da nicht mehr erfahren haben. Weil das wäre für uns wirklich ein Ansatzpunkt gewesen, da eine richtige Antwort drauf zu kriegen.
Polizei ist aber ein gutes Stichwort, denn das führt uns jetzt zurück zu diesen Menschen, den ihr gerade schon mal gehört habt, den wir jetzt für euch getroffen haben. Werner Thom heißt er. Und Werner Thom war nicht nur jahrelang ein guter Freund von Andreas S., er ist auch pensionierter Polizist. Und irgendwann hat diese Freundschaft dazu geführt, dass er, der frühere Polizist, seinen eigenen Kollegen auf einmal Rede und Antwort stehen musste.
Nach tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz sind am Abend zwei Tatverdächtige festgenommen worden.
Dass ich da jemand umbringe, das will mir heute noch nicht in den Kopf raus. Was sind das für Leute?
Dass da so eine Betroffenheit und so eine Fassungslosigkeit geherrscht hat, das war schon, also das habe ich so noch nie erlebt.
Komm schnell, sie schießen, komm schnell!
Das ist im Fall Kusel, die letzte Jagd. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD. Wir sind eure Hosts.
Ich bin Nadine Thielen.
Und ich bin Lukas Baumann.
Das ist Folge 7. Bäcker, du Idiot. Als wir dann endlich den Namen Werner Thom bekommen haben, haben wir auch ziemlich schnell seine Telefonnummer gefunden. Wir haben dann angerufen und ihn gefragt, ob er mit uns drüber spricht. Und er hat ja gesagt. Wir haben ihm angeboten, dass er auch anonym bleiben kann, aber er hat gesagt, nein, wir dürfen seinen Namen nennen, weil er nichts zu verbergen habe. Und deshalb sind wir zusammen hingefahren.
Ich räume hier kurz auf. Sportsachen, Mikrofontasche. Passt das?
Ja, den noch kurz. Dankeschön.
Gerne.
Drei. Schon habe ich geschlafen. Nicht, weil Deutschland rausgeflogen ist.
Wollte ich gerade schon sagen, hoffentlich ist er nicht Deutschland-Fan oder Fußball-Fan.
Ja, und dieser Morgen war der Morgen, nachdem Deutschland aus der Weltmeisterschaft im Fußball 2026 ausgeschieden ist. Viele von euch erinnern sich vielleicht auch noch. Elfmeterschießen, Verlängerung, es ging lang bis in die Nacht und wir waren schon sehr früh mit diesem Herrn verabredet.
Wir waren unfassbar müde.
Alter. Aber gleichzeitig auch super aufgeregt, ja. Weil... Wir haben es euch ja gesagt, das ist so ein Mann, den wollten wir unbedingt haben, weil wir unbedingt wissen wollen, was er zu erzählen hat.
So, sagen Sie mal kurz was, Herr Thom.
Also, ich kenne den von klein an. Mhm. Ich bin also in seinem Elternhaus im Rad verkehrt und zwar kannte ich den Vorbesitzer gut, der die Bäckerei hatte und war bei dem schon immer verkehrt.
Also den Vater?
Nein, bevor sein Vater die Bäckerei übernommen hat. Das Ehepaar. Und da war ich schon immer durch Verbindungen von meinem Schwiegervater.
Werner Thom hat sofort losgelegt. Wir hatten so richtig das Gefühl, er hat auch das Bedürfnis zu erzählen. Wir haben erstmal auch nicht viel gefragt, sondern vor allem zugehört.
Ich habe ihn kennengelernt als kleiner Bub und seine Schwester auch. Habe auch seinen Onkel, seinen Großvater kennengelernt, die alle Jäger waren. Habe auch mit denen zusammen gejagt. Der war immer als kleiner Bub schon so ein pfiffiges Kerlchen, wie man sagt. Der ist also beim Fest hat er bedient, so weiße Jacke an und war so da schon richtig geschäftstüchtig.
Wir haben da draußen gesessen vor so einem Vereinsheim. Das waren diese Tage, die so unglaublich heiß waren. Aber wir saßen da gut, überdacht, mit ein bisschen Wind, drumherum grün, Felder, ein bisschen Wald. Und eigentlich war das so ein fast schon gemütlicher Moment. Aber wir wussten auch, wir haben Fragen, die eher ungemütlich sind. Nämlich zu den Vorwürfen, die da im Raum stehen. Dass Werner Thom die Wilderei von Andreas S. vertuscht haben soll.
Und wir erzählen euch auch gleich ganz genau, was jetzt der Grund für diesen Vorwurf ist. Aber erstmal beschreibe ich nochmal genau, was für ein Mensch Werner Thom eigentlich ist. Also, er war früher Polizist bei der saarländischen Polizei. Mittlerweile ist er 74. Er ist in Pension, haben wir gerade schon gehört. Ich fand, er wirkte sehr, sehr jung, sehr fit. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass er jahrelang Ringer war und da auch an Wettkämpfen teilgenommen hat. Das hat er uns erzählt. Und dafür musste er sich auch ziemlich fit halten. Ja, und Werner Thom ist vor allem aber auch Jäger und hat jahrzehntelang Jagdhunde ausgebildet. Hat auch einige Jagdhunde. Und er sagt von sich selbst, er war mit Andreas S. befreundet.
Wir waren auch bei den ältesten Söhnen jeweils auf der Kindtaufe. Wir waren auch privat bei ihm zu Hause, meine Frau. Und der war immer charmant, freundlich. Ich habe ihm Marmelade gegeben, der hat mir Zwetschgen gebracht. Ich habe zu viel für Kuchen, kannst du Marmelade machen? Er hat Wurst und so. Aber da wäre niemand drauf gekommen.
Ich will noch mal kurz zurück zu der Kindheit von Andreas. Also ich springe gerade ein bisschen. Also pfiffig war er, hat uns ja eben schon Werner Thom erzählt. Und ich glaube, man kann das schon so sagen, Werner Thom mochte ihn. Ja, sonst hätte er nicht gesagt, sie wären befreundet. Aber Stichwort Kindheit, da hat er uns nämlich auch das hier erzählt.
Der war so, auf der Kirmes gab es diese Pistolen, wo man so einen Pfeil mit einem Saugnapf vorne drauf verschießen konnte. Da hat er als kleiner Jo diesen Saugnapf vorne abgemacht, hat die Pistole aufgemacht, hat eine stärkere Feder reingemacht und hat mit der Pistole versucht, die Ratten zu schießen. Ne? Also der war so, ja. Aber das wird mir ja nie, aus sowas kann man ja nichts abschießen. Ich meine, früher, wir haben zu Hause, wir haben die Spatze geschossen mit dem Luftgewehr, weil jeder, der Hühner da hat, sagt, schießt die Spatze. Und später war das ja gar nicht mehr möglich, heute auch undenkbar. Davon jetzt schon so eine kriminelle Energie abzuleiten, das war ziemlich utopisch.
Okay, also so viel sage ich jetzt mal zu den alten Geschichten. Wir haben mit Werner Thom über eine Menge Geschichten gesprochen. Und ich glaube, es waren auch wirklich alle Geschichten, die wir euch in unserem Podcast erzählt haben. Über die haben wir auch gesprochen. Also diesen Jagdunfall, die abgetrennten Rehköpfe, diesen mutmaßlich vorgetäuschten Raubüberfall. Und auch über den Vorfall mit dem Mann, den wir Sebastian Pöhler genannt haben. Und darüber müssen wir jetzt nochmal ausführlich sprechen.
Ja, nochmal ganz kurz zur Vorgeschichte. Ihr könnt das auch alles nochmal ausführlich nachhören, ne, in Folge 4. Aber kurz zusammengefasst. 2017 gab es einen Vorfall, da soll ein Jäger, den wir eben Sebastian Pöhler genannt haben, Andreas S. beim Wildern erwischt haben. Sebastian Pöhler hat selbst damals angesessen auf einem Hochsitz, war also beim Jagen. Dann hat er Schüsse gehört und ist vom Hochsitz runter, stand auf einem Feldweg und auf diesem Weg soll ihm dann Andreas S. entgegengefahren sein, im Auto, und Andreas S. soll versucht haben, ihn umzufahren. Was hat das jetzt mit dem ehemaligen Polizisten und Jäger Werner Thom zu tun? Wir haben gehört von mehreren Leuten, dass am nächsten Morgen dieser Werner Thom dort unterwegs gewesen sein soll, wo Andreas S. in der Nacht davor gewildert haben soll. Und Werner Thom soll das geschossene Wild gesucht haben. Uns wurde gesagt, um die Tat von Andreas S. zu vertuschen.
Ja, wir sagen ja ziemlich oft soll, weil am Ende gab es kein Gerichtsurteil. Ne? Ja. Deshalb sind wir da vorsichtig einfach. Aber jedenfalls, Werner Thom hat uns seine Version der Geschichte erzählt. Und die geht eigentlich so, Andreas S. habe ihn angerufen, weil der ein Reh geschossen hatte und das wäre abgehauen.
War es aber so, dass der Andreas sie angerufen hat und gesagt hat, ich habe da was geschossen, ja, kannst du mir helfen bei der Nachsuche?
Nachsuche, ich habe öfters für den nachgesucht.
Ja, also Werner Thom sollte mit seinen Hunden bei dieser Nachsuche helfen. Das ist so üblich bei Jägern, dazu helfen. Hat Werner Thom dann auch gemacht. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also Werner Thom sagt, Andreas S. hat damals da gejagt, wo er auch jagen durfte. Nämlich in seinem eigenen Pirschbezirk, den er gepachtet hat. Und das ist auch gut möglich so, denn Andreas S. hatte tatsächlich genau da einen Pirschbezirk gepachtet. Wir haben das auch nochmal beim zuständigen Landesbetrieb Saarforst nachgefragt und der hat uns das bestätigt. Und bei dieser Nachsuche hat Thom dann auch ein Reh gefunden. Das war schon von Füchsen angefressen, in diesem Pirschbezirk von Andreas S. Also alles soweit in Ordnung, sagt Thom. Und wenn es so war, dann war das natürlich auch in Ordnung und legal. Aber es gab noch ein anderes Reh. Und von dem hatte man keinen Körper mehr, sondern nur den Kopf gefunden. Und dieses andere Reh, das soll Andreas S. eben nicht in seinem Pirschbezirk geschossen haben, sondern in dem benachbarten Pirschbezirk. Und das ist dann dieser Vorfall, diese Wilderei, die Sebastian Pöhler entdeckt haben soll und bei der Andreas S. versucht haben soll, Sebastian Pöhler dann auch noch umzufahren.
Ja, also Werner Thom hat uns gesagt, er ist an diesem Morgen unterwegs gewesen, um in dem richtigen Pirschbezirk von Andreas S. ein geschossenes Reh nachzusuchen, zusammen mit seinen Hunden. Und dabei begegnet er auch ein paar Leuten.
Das ist ja auch ganz dubios, wie die da auf mich gekommen sind. Und zwar an dem Morgen, dort einen Schäferhundeplatz nebendran. Da wohnt eine Bekannte und kannten uns. Und die fährt dort vorbei und hat mich mit Hunden gesehen. Und Moi Werner, was machst du? Ich mache eine Nachsuche. Also so und so. Ajo, der jagt. Alles klar. Danach, nachdem die Nachsuche beendet war, bin ich zum Tanken gefahren. Die Inhaberin und der Sohn, wir haben dann alles Jäger. Ajo, Werner, wo kommst du her? Ich sage, ich habe gerade eine Nachsuche gemacht. Und der Pächter dort, wo er gewildert haben soll, den kannte ich auch. Der hat dann über die erfahren, der Turm war da gewesen, so. Und so kamen diese Rückschlüsse.
Ja, also die, die diese Rückschlüsse ziehen, so sagt uns das Turm, die hätten nur von diesem gewilderten Reh gewusst. Davon haben sie, wie gesagt, ja den Kopf gefunden auf diesem benachbarten Pirschbezirk, auf dem Andreas S. nicht jagen durfte. Und deshalb gehen die auch davon aus, dass Werner Turm bei der Nachsuche dieses gewilderten Rehs hätte helfen wollen. Werner Turm merkt aber erst so richtig, was da los ist, als er einen Anruf kriegt. Und zwar von der Polizei.
Ruft mich ein Kollege von Neunkirchen an, vom Kriminaldienst. Und da ruft er mich an und sagt, Herr Motom, du bist im Wildereiverwahrer involviert. Was? Wieso? Ja, das und das.
Wir müssen dazu sagen, Werner Turm war damals schon in Pension, also kein aktiver Polizist mehr. Aber wie hat er uns auch gesagt, einmal Polizist, immer Polizist.
Also genau, wir, also uns wurde es auch so rangetragen, ich sage Ihnen einfach mal, was wir erzählt bekommen haben, sie hätten da geholfen, die Bilderei zu vertuschen.
Das stimmt nicht, absolut nicht. Dessen können Sie sich 100% gewiss sein, dass ich da nicht mitgemacht hätte. Und absolut nicht.
Ja, wir haben ihn auch nochmal gefragt, wie das so ist mit den Pirschbezirken, ne, ob man da vielleicht auch aus Versehen auch mal über die Grenze beim Jagen kommt, also von einem Pirschbezirk zum anderen. Und das hat Werner Turm dazu gesagt.
Diese Pirschbezirke sind ja nicht unbedingt umzäunt oder so, die gehen ja ineinander über. Das heißt, eigentlich kann es ja auch relativ leicht passieren, dass man mal, oder passiert das eigentlich nicht, dass man mal im Nachbarpirschbezirk ein Tier schießt?
Normal nicht. Nee. Man wird ja eingewiesen vom zuständigen Förster und man bekommt einen Plan, worauf dies ersichtlich ist, also normalerweise nicht.
Ja, und er hat uns gesagt, dass er ganz schön sauer war, oder in seinen Worten?
Also, Bäcker.
Also Werner Turm hat uns erzählt, dass er Andreas S. immer Bäcker genannt hat. Ne? Viele andere haben ihn auch so genannt, war so ein Spitzname, weil Andreas S. ja Bäcker war und so viele Filialen hatte.
Also Bäcker, dann nochmal so Scheißblum, dass ich was mit der Polizei zu tun habe, dann lernst du mich mal kennen.
Werner Turm hat uns auch gesagt, dass er nach dem Polizistenmord, auch wegen dieses Vorfalls jetzt, dieser mutmaßlichen Wilderei, von der Polizei vernommen wurde. Es gab aber keine Maßnahmen gegen ihn, also weder strafrechtliche noch disziplinarische. Und das saarländische Innenministerium, das hat uns das auch nochmal bestätigt.
Ab da ungefähr muss aber irgendwas passiert sein. Denn die beiden hatten dann weniger Kontakt, auch wenn uns Werner Turm das dazu gesagt hat.
Hat sich das einfach so entwickelt oder gab es eine Situation, einen Bruch, irgendwas, was passiert ist, wo oder dass sie mal aneinander geraten sind?
Nee.
Also auch dieser Ärger jetzt rund um diese mutmaßliche Wilderei hat für Werner Turm jetzt nicht den Ausschlag gegeben, sagt er uns. Aber trotzdem, es ging danach einfach auseinander. Turm erzählt uns, dass Andreas S. kaum noch auf dem Handy erreichbar war, hat dann wohl immer wieder andere Nummern gehabt auf einmal. Und auch sonst war sehr viel los bei Andreas S., also Stichwort Insolvenzverschleppung und dieser Vorwurf, dass er seine Mitarbeiter in der Bäckerei nicht bezahlt haben soll. Und das hat Turm dann auch in der Zeitung gelesen.
Das stand ja auch in der Presse mit seinen Mitarbeitern und so weiter.
Genau.
Da war der Kontakt schon nicht mehr so.
Ja. Wissen Sie da noch, ob Sie da gedacht haben, ah, könnte was dran sein? Oder?
Also eigentlich so rein gefühlsmäßig, wenn man das Ganze verfolgt, wie ich ja auch vorher zu ihm gesagt habe, als er da so expandiert hat, mach nicht zu groß. Dann war mir das schon klar, wenn das ja in der Presse drinsteht und so weiter.
Wenn ihr das nochmal genau hören wollt, dann hört nochmal in unsere Folge 5 rein. Da erzählen wir das alles auch nochmal ausführlich.
Wir gehen hier an der Stelle nochmal kurz zur Wilderei von Andreas S. Wir haben ja in unserer Recherche ganz oft gehört, auch von Jägern, dass da wirklich eine ganze Menge Leute wussten, dass Andreas S. wildert. Natürlich wollten wir auch von Werner Turm wissen, ob er das wusste, dass sein damaliger Freund Andreas S. wildert. Und sagen wir mal so, spätestens als Andreas S. 2020 seinen Jagdschein ja verloren hatte, hatte Turm Gerüchte gehört.
Und als ihm dann der Jagdschein entzogen wurde und die Also, und dann war ich bei ihm zu Hause, bei seiner Frau im Büro. Er hat gesagt, Sarah, was ist denn mit dem? Will der der? Die Gerüchte waren da. Und er hat gesagt, Werner, ich kann da nichts sagen. Schwätzt du mit dem auf die Schere da noch ein bisschen? Und er hat zu ihm gesagt, Becker, du Idiot, will das du? Dann hat er gelacht, er konnte so richtig frech und hämisch lachen. Hat er gelacht, oh Werner, für 200.000 Euro im Jahr kann man doch mal in den Knast gehen.
War das vielleicht so ein bisschen der Punkt, wo Sie gemerkt haben, ich sollte von dem Abstand
nehmen? Ja, das war. Habe ich auch meine Frau erzählt. Und dann hat er ja das Jagdrevier in Niederbexbach, wurde die Pacht nicht mehr verlängert. Und damals hat er zu mir gesagt, ey, komm, er schießt das Revier leer. Und ich habe gesagt, warst du doch nicht mehr. Da hat er so gelacht. So wurden noch kein Revier leer geschossen. Ne? Damals hatte er noch den Jagdschein und ich nehme an, da war der auch immer nachts unterwegs. Aber das war legal.
Ja. Ich spreche nur explizit diesen Moment an, wo er diese Summe auch erwähnt und das Gefängnis. Ja. Spätestens da war ihm ja bestimmt auch klar, da ist kriminelle Energie, oder?
Ja, sicher.
Ja. Haben Sie da irgendwie gedacht, boah, da muss ich vielleicht auch als Polizeibeamter was tun? Oder gibt es da so ein Gesetz als Polizist, dass man persönlich...
Ja, nun gut, wir sind ja nun schon verpflichtet, also auch außer Dienst, wenn man einer Straftat bewusst wird, dann entsprechend zu reagieren. Aber ich hatte eine Vermutung, genügt ja nicht im Strafverfahren. Man braucht schon handfeste Beweise und die konnte ich nicht bringen.
Mhm. Ja. Wir haben natürlich auch noch mit Werner Thom über den Polizistenmord gesprochen und wir wollten vor allem auch noch mal von ihm wissen, wie er das damals mitbekommen hat.
Das war morgens früh, so, ich denke so gegen 5:30 Uhr, also wir stehen immer sehr früh auf, meine Frau auch für den Sohn. Und da hat mich die Kollegin angerufen, hat gesagt, das und das ist passiert und kann ich deine Handynummer weitergeben. Man hat ja dann versucht oder man wollte ja alle Punkte, Anlaufpunkte, die er hatte, mal aufsuchen, um ihn dann auch zu fassen.
Aber ich muss kurz direkt was fragen. Warum ist man denn so schnell dann auf Sie gekommen? Also weil erstmal war das ja in Rheinland-Pfalz.
Die Kollegin, mit der habe ich zusammen Dienst gemacht.
Aus Sulzbach?
Die war in Sulzbach, ja. Die war bei mir auf der Dienstgruppe und mit der hatte ich zusammen Dienst gemacht. Die hat dann gewechselt nach Saarbrücken.
Also die Kollegin, die jetzt im Saarland da für den Fall zuständig war, die kannte Werner Thom noch und wusste offenbar auch, dass Werner Thom Andreas S. kannte.
Und dann hat die gesagt, Moment, so und so, hat die mich angerufen und war ganz klar, ich sage, selbstverständlich, unterstütze ich euch da und alles Mögliche, was machbar ist.
Heißt, Sie wussten eigentlich als einer der Ersten wahrscheinlich,
ja.
Später war der Name ja bekannt aber da wussten Sie schon richtig früh am Morgen. Wusste man ja noch nicht, dass es ihm vorgeworfen wird, sage ich jetzt mal.
Ja, den Personalausweis gefunden, ja, ja.
Was ging Ihnen dann durch den Kopf, als Sie da diesen Anruf bekamen?
Ach, das kann nicht sein, denkt man. Es war unvorstellbar. Für meine Frau auch, weil die ihn ja nur als guten Bekannten und charmant waren, der auch mit den Kindern umgänglich war und so weiter. Man konnte das eigentlich nicht fassen.
Also gab es noch so einen Punkt von, dass Sie vielleicht auch gehofft haben, dass da jetzt was anderes rauskommt? Das hätte der schon auch gemacht.
Das war mir dann klar, dass das so ist.
Und dann hat Werner Thom noch was gesagt. Das haben wir schon mal in unserem Podcast gehört. Aber nicht von dem ehemaligen Freund.
Was mich immer wieder umtreibt, ist, was wäre passiert, wenn wir wirklich in Flagranti da, wenn er bei mir gewildert hätte und ich hätte ihn erwischt. Ob er auf mich auch geschossen hätte. Nach dem Fall oft, wo ich nicht so, ich kann sowieso nicht so gut schlafen, wenn man so viele Jahre Schichtdienst gemacht hat, das beschäftigt einen schon. Ne?
So, ich glaube, jetzt wird es mal Zeit, dieses Kapitel im Fall Kusel für uns zu beenden, zumindest jetzt erstmal ruhen zu lassen. Und an euch einfach nochmal vielen, vielen Dank für diese vielen Reaktionen, für die vielen Nachrichten, für das Lob, aber auch für die Kritik, vor allem auch fürs Weitersagen. Und genau deshalb ist mir dieser Hinweis wichtig, uns ist der Hinweis wichtig.
Absolut.
Wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt doch bitte eine Sternebewertung ab. Schreibt eine Rezension und empfiehlt uns am besten noch weiter.
Ja, und wenn ihr fragt, wie es jetzt so weitergeht, also wir sitzen ehrlich gesagt auch schon in der nächsten Recherche.
Mhm.
Wir freuen uns, wenn wir uns dann wieder hören. In ein paar Monaten ist es soweit, deshalb am besten direkt abonnieren und dann bekommt ihr auch immer mit, wenn es bei uns was Neues von dem Fall gibt.
Genau. Ciao.
Ciao. Bis bald, oder?
Ja, wir freuen uns auf euch.
Das war Im Fall Kusel, die letzte Jagd. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD.
Recherche Nadine Thielen und Lukas Baumann.
Dramaturgie und Skript Nadine Thielen.
Produktion Annette Mattheis.
Redaktion Simone Mirhashimi.
Cover und Grafik Laura Erbe.
Und wir sind eure Hosts
Nadine Thielen
und Lukas Baumann.
Danke an alle, die mit uns gesprochen haben und uns bei dieser Recherche unterstützt haben.
Alle Folgen hört ihr in der ARD Sounds App.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin nach der Romanreihe von Volker Kutscher.
Wir treiben uns beruflich im Nachtleben der verrufensten Stadt der Welt rum. Das hat doch was.
Charlie Ritter, Stereotyp ist denn bei der Mord?
Rat, Sitte.
Ich hab nichts gemacht, nur ein bisschen getippt.
Wenn es Nacht wird in der großen Stadt.
Es gab zwei tote Frauen, erschossen mit Polizeikugeln.
Und geschnappt haben die Bullen kein Einzigen.
Wenn die Stadt den Atem anhält, beginnt ihre wahre Geschichte.
Im Babylon der Moderne, im Hurenhaus der Republik, im Sumpf der entglittenen Schicksale.
Wie sagte doch ein weiser Mann, wer hier was werden will, darf nicht zimperlich sein.
Hört rein, der nasse Fisch, der stumme Tod, Goldstein und die neue Staffel Haus Vaterland. Jetzt den Podcast in ARD Sounds merken.
Kommissar Rath, ich will mehr von Ihnen.